Im Nachgang zur Veranstaltung Gottes Werk und unser Business wollten wir von der Theologieprofessorin Andrea Bieler, sie lehrt an der Universität Basel, da wollten wir von ihr wissen, was es mit der Schöpfungsordnung auf sich hat. Das Gespräch führte Beatrice Bowald vom Pfarramt für Industrie und Wirtschaft bei der Basel. Frau Bieler, Sie sind seit 2017 Professorin für praktische Theologie an der Theologischen Fakultät der Universität Basel. Mit Ihnen ist endlich wieder eine Frau im Lehrkörper der Theologischen Fakultät vertreten. Haben Sie das bei Ihrem Stellenantritt wahrgenommen, dass das Geschlecht eine Rolle spielt?
Ja, ich habe in der reformierten Presse wahrgenommen, dass es eine große Rolle gespielt hat, dass jetzt zwei Frauen berufen wurden an die Theologische Fakultät. Also meine Kollegin Sonja Ammann im Alten Testament und ich im Neuen Testament. Und dass wir so ein paar kleine Schlagzeilen bekommen haben, ne, dass jetzt die Theologie weiblich wird etc. Genau, also das war ein Thema in der Öffentlichkeit, denke ich. Und ich habe auch Reaktionen bekommen, sicherlich auch von Theologiestudentinnen, Studierenden, also die das positiv finden, dass wir jetzt da sind.
Schön, das heißt, ist doch ein gutes Gefühl, so willkommen zu sein. Nehmen Sie das dann auch in Ihrem Alltag als Professorin wahr? Spielt da Ihr Geschlecht als Frau jetzt eine Rolle? Und wenn ja, wo spüren Sie das?
Ich denke, ich merke es zum Beispiel in Lehrveranstaltungen, in denen besonders die Frauen schon auch sehr darauf gucken, wie ich mich verhalte, was ich sage, wie ich auftrete. Und dass diese Frage zum Beispiel für junge Frauen, die vielleicht in die Wissenschaft gehen wollen, schon ist, wie Rollenmodelle aussehen können, obwohl das für mich auch stressig ist. Ich habe so ein sein zu müssen. Aber so kommt man mir schon entgegen und auch so in Beratungssituationen etc. werde ich öfter darauf angesprochen, dass ich jetzt Professorin bin. Und im Moment bemühen sich die männlichen Kollegen schon sehr, das uns beide da auch zu integrieren, würde ich sagen. Und nochmal, das Feld wird nochmal neu gemischt im Moment, ne, im Kollegium.
Also das sind jetzt eigentlich offen spürbare Umgänge jetzt mit dem Geschlecht. Auch in der Arbeitswelt zeigt sich das nicht immer so offensichtlich, manchmal auch sehr subtil, dass nach wie vor ein Unterschied zwischen den Geschlechtern gemacht wird. Zum Beispiel, ob man lieber eine Frau oder einen Mann als vorgesetzte Person hat. Oder bei wem der Wunsch, Teilzeit zu arbeiten, akzeptiert wird und bei wem eben nicht. Und solche Geschlechterbilder halten sich eben hartnäckig. In Diskussionen heißt es bald einmal, Frauen oder Männer sind halt so. Und das heißt eigentlich nichts anderes, als sie sind von Natur aus so. Und das lässt sich dann nicht ändern. Wer noch in der jüdisch-christlichen Tradition beheimatet ist, verweist bei solchen Gelegenheiten auf die biblischen Schöpfungsberichte. Da wird ja auch von der Erschaffung des Menschen als Frau und Mann erzählt und von deren Bestimmung zu einer Lebensgemeinschaft, die für Nachkommenschaft sorgt. Frau Bieler, liegen damit all jene, die sich für die Gleichstellung der Geschlechter einsetzen oder die aus einer Genderperspektive diese Zuordnungen kritisieren, schlicht falsch?
Sie haben sicherlich recht, dass die Schöpfungsberichte in Genesis 1 bis 3 eine große Wirkungsgeschichte hatten in Europa, in der westlichen Welt, sagen wir mal, im Hinblick auf die Ordnung der Geschlechter. Und ich würde sagen, in der Gegenwart spielt das eine größere Rolle im Bereich der Sexualitätsdebatten als im Bereich der Arbeitswelt. Das ist mein Eindruck, aber das könnten wir diskutieren. Aber es ist sicherlich so, dass es eine lange Wirkungsgeschichte gibt, in denen die Geschichten so gelesen wurden, dass da von der Unterordnung der Frau unter den Mann berichtet wird. Und ich denke, dass man die Geschichten auch durchaus anders lesen kann. Also wenn man genauer nochmal in die Texte hineinguckt und da werden auch keine Geschichten von der Natur des Mannes und der Frau erzählt. Ne? Also vielleicht ist das das grundlegend Wichtige. Also meines Erachtens sind diese, zum Beispiel die sogenannte Paradiesgeschichte, ja, die davon erzählt, dass die Frauen unter Schmerzen gebären sollen und die Männer im Schweiße ihres Angesichts arbeiten. Das sind sogenannte Ideologien, Urmythen, die erzählen davon, wie das Leben ist oder wie die Menschen das Leben erfahren und sie wollen es beschreiben. Zum Beispiel, dass Gebären anstrengend ist und dass die Arbeit in einer agrarischen Kultur, die technologisch noch nicht so weit entwickelt war, dass diese Arbeit sehr anstrengend ist. Das sind aber keine Seinsbeschreibungen im Hinblick auf, wie Frauen und Männer sein sollen.
Da haben Sie jetzt ein konkretes Beispiel genannt. Bei den Schöpfungsberichten ist doch die Rede von der Schaffung von Mann und Frau, zumindest in gewissen Übersetzungen. Ich lese mal jetzt gleich eine Übersetzung, nämlich diejenige aus der Bibel der gerechten Sprache. Da sprach Gott: Wir wollen Menschen machen, als unser Bild, etwa in unserer Gestalt. Da schuf Gott Adam, die Menschen, als göttliches Bild. Als Bild Gottes wurden sie geschaffen. Männlich und weiblich hat Gott sie geschaffen. Wie ist diese Stelle zu verstehen? Weil die wird ja immer wieder hervorgeholt. Es wird Mann und Frau geschaffen. Es wird ja dann im Anschluss noch von der Fruchtbarkeit gesprochen. Wie haben wir das zu verstehen? Also das wäre doch eine schöne Ursprungserzählung. Da gibt es Mann und Frau, die haben Kinder. Wie schön.
Ja, ich denke, dass in dieser Stelle erstmal davon erzählt wird, dass Menschen geschaffen werden, ne? Und dass der Begriff Adam, der da benutzt wird im Hebräischen, eigentlich erstmal ein Gattungsbegriff ist, der vor der geschlechtlichen Differenzierung steht. Und hier wird erzählt, Gott schuf, oder wir in diesem göttlichen Plural, wir schaffen Menschen, wir schaffen Adam, und das heißt erstmal Menschen, die aus der Adama, aus der Erde gekommen, und wir schaffen sie als unser Bild. Das bedeutet, oder da gibt es ja eine große Debatte, was das bedeutet. Das Wort, was da benutzt wird im Hebräischen, Selem, das ist, das wird auch für Gott, für Kultbilder von Gott selbst benutzt, die aber weniger Abbild meinen, ne? Also da werden Bilder geschaffen, die sind eben keine Abbilder im Sinne von, die sehen aus wie Gott, sondern in denen das Göttliche repräsentiert ist. Und ich würde es jetzt erstmal so lesen: Gott schafft den Menschen, und zwar als ein Bild, in dem Gott selbst präsent ist. Und dieses Bild hat halt verschiedene Ausformungen, männlich, weiblich, aber hier wird überhaupt noch nicht groß etwas von Zweigeschlechtlichkeit erzählt, wie wir das jetzt seit dem 19. Jahrhundert kennen. Und ich würde diese Anordnung in Genesis 1 eben auch so lesen in der Vielfalt. Es wird, der Mensch wird geschaffen, männlich, weiblich, in vielerlei Hinsicht und eben nicht so in dieser Polarität.
Die Auslegung, die Sie jetzt uns geschildert haben, die entspricht einer Auslegungstradition, die aber nach wie vor ziemlich unbekannt ist. Also ich erinnere da an die biblischen Arbeiten der pensionierten Alttestamentlerin Helen Schüngel-Straumann. Und ich frage mich da, sie hat ja immer wieder kritisch den Finger auf die Wirkungsgeschichte gelegt, also und auch dargelegt, wie diese Texte zu verstehen sind. Weshalb hat sich so etwas nicht durchgesetzt? Weil wir hören ja immer noch die alten Auslegungen, die so fest in unseren Köpfen und wahrscheinlich auch in den Herzen sind. Was denken Sie, weshalb halten sich diese Vorstellungen und was bräuchte es, dass diese Erkenntnisse, die man inzwischen gewonnen hat, auch Fuß fassen können?
Also ich denke, eine wichtige Arbeit ist wirklich die Arbeit an den Übersetzungen der Texte, dass andere Übersetzungen gemacht werden. Das wurde ja gemacht, auch zum Beispiel mit der Bibel in gerechter Sprache. Und dass diese Übersetzungen auch Eingang finden in das kirchliche Leben, dass die nicht nur akademische Texte bleiben, sondern dass sie Gebrauchstexte werden. Und jetzt sind in verschiedenen Traditionen unterschiedliche Übersetzungen ja sehr wirksam geworden, ne? Die Zürcher Bibel oder die Luther-Übersetzung. Und das ist, wenn seit Hunderten von Jahren zum Beispiel davon gesprochen wird, dass diesem Adam, ja, dass aus seiner Rippe die Gehilfin geschaffen wird, die Eva, das ist halt eine Übersetzung gewesen aus dem 16. Jahrhundert, die aber, wo wir heute sagen würden, die ist unsachgemäß und oder die löst die falschen Assoziationen auf. Dann müssen wir die aus, dann müssen wir sie wirklich verändern und wir müssen darum ringen, dass das nicht nur für einen kleinen eingeweihten Kreis so bleibt. Also zum Beispiel diese Übersetzung mit der Gehilfin, da kann man, das ist viel angemessener zu sagen, und Gott schuf eine Hilfe und das Wort, was da benutzt wird, beispielsweise wird auf Gott selbst verwandt. Ja? Also das gibt es ungefähr 15 Mal im Alten Testament und in der Mehrzahl der Fälle ist es eine Attribution, die Gott selbst zugesprochen wird. Ja, Gott ist meine Hilfe. Und wenn jetzt gesagt wird, diesem Adam, der erstmal noch geschlechtlich unbestimmt ist, wird eine Hilfe hinzugesellt, dann ist das eine hohe Wertschätzung eigentlich von, vielleicht würden wir heute sagen, Relationalität, von der Mensch soll in Beziehung sein und ein Gegenüber haben, was aber hochgeschätzt ist. Es ist so hochgeschätzt wie Gott selbst. Und das kommt meines Erachtens zum Beispiel in so einer Übersetzung halt nicht zum Ausdruck, weil wir dann hören eine Gehilfin, das ist halt die Assistentin vom Adam oder so. Ne? Und da denke ich, dass wir an den Übersetzungen arbeiten müssen und wie wir biblische Texte in neuen Übersetzungen zu Gebrauchstexten machen. Das ist eine Dimension, denke ich, für einen Veränderungsprozess.
Eine große Aufgabe, die, denke ich, ja, eine große Herausforderung ist insgesamt. Auch in Bezug auf den Aspekt der Fruchtbarkeit. In der Gesellschaft beispielsweise hat man jetzt gesehen, im Hinblick auf die Gleichstellung der Geschlechter, dass man da schon vieles erreicht hat. Und das hatte den positiven Effekt bei jungen Frauen, dass sie sich gleichberechtigt vorkommen. Hingegen scheint es so, dass die neuen Kräfteverhältnisse bei einem Teil der Männer das Gefühl verstärkt, in mancherlei Hinsicht fremdbestimmt zu sein und dadurch auch in der Lebensqualität eingeschränkt zu sein. Und in Bezug jetzt auf die Gleichstellung der Geschlechter in der Gesellschaft hat man festgestellt, dass die Geburt eines Kindes der große Knackpunkt ist. In der Schweiz steht dann die Gleichstellung auf dem Spiel, wenn Elternschaft ins Leben zu integrieren ist. Die Schöpfungsberichte sprechen den Aspekt der Fruchtbarkeit ja auch an. Und da zeigt es sich nicht doch wieder, dass es halt doch Unterschiede bei den Geschlechtern gibt und dass diese endlich zu akzeptieren wären. Wie sehen Sie das?
Also ich würde diesen Text, ne, seid fruchtbar und mehret euch, auch wieder verstehen als ein Versuch eben zu beschreiben, wie das Leben funktioniert, wie es sich fortsetzt, welche Bedeutung Generativität hat, die Fortpflanzung. Und natürlich ist die wichtig für Gemeinschaften, ne, dass Frauen Kinder gebären. Und das vielleicht könnte der interessante Impuls hier sein, wirklich, dass das sicherlich nicht hyperindividualistisch verstanden wurde, sondern dass dieses Gebären Teil der Schöpfung ist, ja, Teil einer größeren Einheit, eben nicht nur Teil der Kleinfamilie und Aufgabe jetzt dann insbesondere der Mütter oder so. Und da würde ich sagen, also den Impuls, den man jetzt daraus ziehen könnte, der hätte damit zu tun, sich zu fragen, Inwiefern sehen wir das Kinderkriegen einfach nur als sehr individuelle Angelegenheit an oder auch das Kinderaufziehen? Oder ist die Schweiz eine Gesellschaft, die sich dafür öffnen könnte oder noch mehr öffnen könnte, das auch als eine gesellschaftliche Aufgabe anzusehen? Also, dass man Strukturen stärkt, in denen sozusagen auch Gesellschaft, die Gesellschaft Verantwortung übernimmt. Also ganz einfach, ne? Krippenplätze am Anfang des Lebens eben nicht so wahnsinnig teuer sind, dass Mütter sich dann überlegen müssten oder Väter, dass einer doch zu Hause bleiben muss, weil das zu viel Geld kostet. Das höre ich jetzt bei meinen Studentinnen, die Kinder bekommen, ja. Oder dass es ein Erziehungsgeld gibt, was der Staat gibt und dass dann Frauen oder Männern die Möglichkeit gibt, halt auch eine Zeit zu Hause zu bleiben, wenn man das möchte, und dann aber auch sicher zu sein, man kann in den Job zurückkehren. Und man hat in der Zwischenzeit eine gewisse Unterstützung auch finanzieller Art. Das sind zum Beispiel zwei Vorschläge, wo man versucht, auf der Ebene der Ökonomie zu zeigen in einer Gesellschaft, dass Kinder gebären und Kinder aufziehen eben nicht nur individuelle Dinge sind. Und ich denke, vor dem Hintergrund der jüdisch-christlichen Tradition, dass es da gute Gründe gibt, auch sich dafür einzusetzen und zu sagen, ja, solche Initiativen sollten wir stärken und nicht eben die Individualisierungstendenz, die ja dann hauptsächlich Frauen ein schlechtes Gewissen macht dann, ne?
Genau, jetzt in den Ausführungen, die jetzt ins ganz Praktische gemündet sind, die haben jetzt gestartet mit einem anderen Verständnis jetzt der Schöpfungsgeschichte, also wo das eigentlich gut kompatibel ist und dann auch Anschluss hat daran, dass wir die Bibel wieder anders oder überhaupt mal anders lesen müssten, die Fremdheit auch dieser Texte uns dessen bewusst sein sollten und dann als weiterer Aspekt, dass wir auch uns bewusst sein müssten, mit welcher Brille lesen wir. Also wenn wir Kleinfamilie sehen und das hineinlesen, dann ist das ein Resultat jetzt der Neuzeit
Genau.
und das sind wir uns dessen oft nicht ganz bewusst. In der katholischen Kirche ist das Wesensdenken nach wie vor stark verbreitet. Und mich würde es interessieren, wie sieht das eigentlich in den protestantischen Kirchen aus?
Jetzt im Hinblick auf welcher
Also die
Ebene?
Geschlechter, also jetzt solche Texte, das war jetzt ein Argument, wir müssen die neu lesen. Auf der Ebene jetzt, damit ist dann eigentlich auch hinfällig, das jetzt als Wesensaussagen überhaupt zu verstehen. Ich denke, das wird noch ganz, ganz lang gehen in der katholischen Kirche, jedenfalls bei einem gewissen Teil. Und damit ist sie natürlich nicht ganz allein, weil ich sehe das natürlich auch in säkularer Form. Wenn in der Gesellschaft nicht vom Wesensdenken oder jetzt Schöpfung davon gesprochen wird, sondern die Unterschiedlichkeit der Geschlechter mit Biologie begründet wird und damit dann letztlich ausgesagt ist, da lässt sich nichts ändern. Und da würde mich einfach interessieren, wie sieht das in der protestantischen Kirche aus? Gibt es ein solches Denken oder wo ist dann allenfalls das Potenzial, da anzuknüpfen, um zu anderen Bildern, die weniger festgefahren sind, zu kommen?
Also ich denke, dass dieses Wesensdenken, von dem Sie sprechen, jetzt in der evangelischen Tradition durch die Überlegung zur Schöpfungsordnung im Grunde festgeschrieben wurde. Also dass Gott Schöpfordnungen gestiftet hat, mit denen sozusagen das Leben lebbar gemacht werden soll. Und da wird dann die Geschlechterdifferenz als eine angenommen oder dann die Ehe zwischen Mann und Frau ist eine Schöpfungsordnung, die so gesehen wird als wichtig für das Leben. Und dieses Denken ist in den letzten Jahren oder vielleicht 2, 3 Dekaden auch mehr hinterfragt worden. Also das kommt dann aber, schlägt sich eher nieder in den Denkschriften oder in den Orientierungshilfen, so heißt es im Moment, zu Familie, zur Bedeutung von Familie. Da spielt dann auch Arbeitsteilungsfragen natürlich auch rein. und in den Diskussionen um Sexualitätsfragen. Das ist jetzt einen Teil der in der evangelischen Theologie und bei den Christen und Christinnen gibt, die würden sagen, wir können dieses Schöpfungsordnungsdenken nicht exklusiv als das Modell verstehen, um Geschlechterfragen zu diskutieren, sondern es zum Beispiel, wenn es um die Frage der Ehe geht, ja, als eine Schöpfungsordnung, muss man eher nach den ethischen Kriterien fragen, wie eine Ehe funktioniert und weniger zunächst oder nur sagen, sie ist von Gott gestiftet und deshalb ist sie gut. Sondern wir würden heute sagen, ne, wir fragen nach Partnerschaftlichkeit, nach Gegenseitigkeit, nach Vertrauen, nach dem, was ist Verbindlichkeit, was ist Treue etc. Das muss dann auch wieder ausdiskutiert werden, was meinen wir darunter, was verstehen wir darunter. Aber wenn wir so ansetzen, dann geht es ja eher um die Frage nach der Qualität von Beziehungen. Dann könnten wir jetzt auch fragen nach der Qualität von Arbeit, was wäre das eventuell? Und man würde weniger jetzt die Geschlechteranordnung ins Zentrum stellen, ja? Sondern man würde eher fragen danach, was ist qualitätvolles Leben von Männern und Frauen und Kindern zusammen oder Männern und Männern etc. Wie gestaltet sich das und wie muss das sozial strukturiert sein und wie muss es in Intimitätsräumen strukturiert sein?
Für mich ist noch nicht ganz klar jetzt bei Ihren Ausführungen, ist das eine Verabschiedung von der Bibel, weil die jetzt ist auch eigentlich klar oder wäre einsichtig, keine Antworten geben kann auf moderne Entwicklungen. Oder sehen Sie jetzt auch bei der ethischen Herangehensweise eine Rückbindung an biblisches Verständnis? Und wenn ja, wo?
Also ich würde sagen, die Rückbindung ist auf einer bestimmten Ebene dieser Urmythen geschieht die. Also zum Beispiel, dass wir geschaffen sind als relationale Wesen, ne, in Beziehung, auf andere ausgerichtet. Da würde ich sagen, das ist etwas, was sozusagen den historischen Kontext auch überschreitet. Und dann ist aber natürlich, sind da zeitbedingte Einflüsse in den Texten, die sie auch fremd für uns machen, von denen wir heute sagen würden, das ist nicht mehr unsere Welt, ja. Und dann muss jetzt, wenn man jetzt nicht literalistisch oder sehr wortgetreu denkt, man könnte die Bibel so auslegen, denke ich Ihnen, es geht nicht, dann muss man sich fragen, was sind jetzt die Dimensionen, die uns also in einer gewissen Normativität entgegenkommen. Und da würde ich sagen, es ist zum Beispiel dieses auf Beziehung und auf Gemeinschaft hin ausgerichtet sein. Ja? Und wenn ich so will, auch wenn ich sage, männlich und weiblich ist eigentlich eine Bestimmung von Vielfalt, dann im Hinblick auf Vielfalt, auf nicht auf rigorose Grenzen oder so. Ne? Das würde ich sagen. Aber jetzt, wir leben hier in der Stadt in Basel, wir haben diese Erfahrung, ne, im Schweiße unseres Angesichts unseren Acker zu bestellen, oftmals nicht. Und in dem Sinne spricht der Text so direkt dann nicht zu mir. Ne? Aber natürlich gibt es Menschen, die das auch erleben als eine direkte Lebenserfahrung. So.
Und es ist auch anschlussfähig an einen Aspekt, der mir vor allem auch von der protestantischen Theologie her entgegenkommt, der Aspekt, dass wir Menschen in Freiheit oder zur Freiheit berufen sind. Und die Freiheit ist immer auch verstanden mit Übernahme von Verantwortung. Das hat dann zur Konsequenz, dass wir auch Verantwortung übernehmen für die eigene Lebensgestaltung und kann auch dazu führen, dass die bisher geltenden Vorstellungen von geschlechtlicher Identität aufgebrochen werden. Und wenn die Norm der Zweigeschlechtlichkeit nicht mehr gilt oder auch sogar nicht mehr gelten soll, dann weckt das Ängste. In den Kirchen wird aber fast nicht über die Vielfältigkeit der Geschlechter gesprochen. Das heißt, weder darüber, dass es mehr als zwei Geschlechter gibt, noch über die Variationen in der sexuellen Ausrichtung. Zum Teil löst das ja massive Ängste aus, die sich in aggressivem Verhalten gegenüber denen entladen, die als anders wahrgenommen werden. Wie lässt sich denn solchen Ängsten sinnvoll begegnen?
Also ich würde sagen, das sind jetzt fundamentale Fragen, die Sie stellen, auf die ich auch nicht so schnell eine Antwort finden kann. Vielleicht müssen wir erstmal feststellen, wie in der gegenwärtigen Situation, wie polarisiert oder wie gespalten auch Christen und Christinnen da sind. Ich war beispielsweise, was jetzt die evangelische Kirche angeht, ich war im Mai auf dem Kirchentag in Deutschland. Da spiegelt sich eigentlich immer ganz gut wider, was so die Breite des Spektrums angeht. Und da konnte man auf der einen Seite an Ritualen teilnehmen, beziehungsweise Menschen zuhören, die über Transitionsrituale sprechen für Transgender-Menschen, die sozusagen die Umwandlung ihres Geschlechtes auch nochmal rituell im Raum der Kirche begehen wollen und wie man das jetzt machen könnte. Ne, darüber wird diskutiert. Oder es wird auch über Scheidungsrituale diskutiert. Und das ist sozusagen auf der einen Seite so. Und wir können uns belehren lassen von Sozialpsychologen, Biologen, die uns erklären, wie vielfältig aus der Perspektive eigentlich über Geschlecht nachgedacht werden muss und dass der Variantenreichtum auch auf der Ebene der Biologie halt wahnsinnig groß ist, dass unsere Art und Weise darüber nachzudenken oder uns wahrzunehmen im Alltag aber natürlich sehr zweigeschlechtlich ist, sehr polarisiert ist. Und ich denke, dass wir das in allen Kirchen überhaupt noch nicht absorbiert haben, was uns eigentlich die Humanwissenschaften sagen, wie geschlechtliche Varianz aussieht, wie sie sich zeigt und dass das aber überhaupt keine Rolle spielt in der Art und Weise, wie wir unsere Religion symbolisieren, welche symbolischen Ordnungen wir schaffen, wie wir beten, wie wir die Bibel übersetzen etc. Und weil sie ja zum Teil selbst aus einer, natürlich auch aus einer zweigeschlechtlichen Ordnung herausgewachsen ist. Und da sind große Ungleichzeitigkeiten im Gange. Also auf der einen Seite nehmen Christen das an, sich damit auseinanderzusetzen. Es gibt Ethiker im Ethikrat in Deutschland, die sich auch für gegen Pathologisierungstendenz von Intersexualität aussprechen. Das ist so auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite sieht man halt das Wachsen des Rechtspopulismus, das auch religiös begründet ist. Also ich war auf einer Veranstaltung von der AfD, also Alternative für Deutschland. Da gibt es auch eine Gruppe von Christen und Christinnen in der AfD. Und für die ist diese Angst vor dem Untergang des Abendlandes vorrangig auch grundiert in der Angst vor dem Zerfall der Geschlechterordnung, so wie Sie sie kennen. Und dann kommt die Islamophobie dazu und so weiter. Ne? Aber diese Angst vor dem Geschlechterchaos, das wird halt sehr stark angeheizt, würde ich sagen. Und auch aggressiv werden Leute angegriffen, die jetzt eher versuchen von Vielfältigkeit von Geschlecht zu reden und diese Ängste zu nehmen, das ist ein langer Prozess, würde ich sagen. Also da könnte man den Aufklärungsimpuls haben und sagen, na gut, wir müssen jetzt alle erstmal selber mehr verstehen, was uns die Humanwissenschaften erzählen. Wir müssen mit Menschen in Kontakt kommen, die intersexuell sind und die Geschlechtsumwandlung vollzogen haben. Das sind ja zwei unterschiedliche Phänomene. Wir müssen selber in unseren Biografien forschen, wie wir uns eigentlich befreit und eingezwängt gefühlt haben, indem wir uns selber mit einem Geschlecht identifizieren sollten, ne? In der Erziehung. Diese Dinge, mit denen könnte man mal anfangen. Aber es ist etwas Untergründiges, glaube ich, auch noch im Gange.
Ich denke, es geht dann letztlich, wenn ich das einfach zusammenfassen kann, letztlich darum, dass wir mit Vielfalt und Vielfältigkeit uns vertraut machen und damit leben lernen. Ein weiterer Anknüpfungspunkt könnte sein der Galaterbrief, der ja gebraucht wird. Das ist eine alte Taufformel. Dort steht in Galater 3, 27 und folgende: Denn alle, die ihr in den Messias hineingetauft seid, habt den Messias angezogen wie ein Kleid. Da ist nicht jüdisch noch griechisch, da ist nicht versklavt noch frei, da ist nicht männlich und weiblich. Denn alle seid ihr einzig einig im Messias Jesus. Das ist nach der Übersetzung in der Bibel in gerechter Sprache. Da wird auch darum gerungen, ob die Geschlechtergrenzen da tatsächlich aufgehoben werden oder ob das einfach in der Gemeinschaft jetzt der Christusgläubigen keine Rolle mehr spielen soll, so wie auch der Status keine Rolle mehr spielen soll. Wie verstehen Sie diesen Text oder wäre das ein weiterer Anknüpfungspunkt im Hinblick darauf, vertrauter mit Vielfalt zu werden?
Über den Text wird ja auch viel diskutiert und ich würde jetzt an dieser Stelle der Übersetzung der Bibel in gerechter Sprache auch widersprechen. Also dieses Wort, was damit einzig, einig übersetzt wird, ist das eigentlich Eos und das heißt eine. Also da ist, könnte man jetzt sagen, für das Projekt, um das es jetzt ja mir auch geht, ist der Text, da zeigt er auch eine Widerständigkeit, weil dann das sozusagen diese Zielvision ist doch in einer, also ist eine männliche, zumindest in der grammatischen Form ist es eine männliche Form, also die ist nicht neutral. Und die, jetzt ist die Frage, werden die Geschlechtergrenzen oder werden die Geschlechterzuordnungen aufgehoben? Ist das eine Vorstellung von Auflösung von Geschlechtlichkeit? Es gibt eine Auslegungsrichtung, die das behaupten würde und eine andere, die sagen würde, da geht es eher darum, dass das keine Rolle mehr spielen kann, beziehungsweise die Unterdrückungen, die daran hängen sollen, keine Rolle mehr spielen. Ne? Und es gibt halt diese beiden Auslegungsrichtungen. Also das erste wäre eher sowas wie das ist sich anlehnend an so androgyne Mysterienkulte, wo gesagt wird, durch die Taufe hindurchgeht, verliert man die Geschlechtlichkeit. Man zieht den Christus an, wie ein neues Kleid und empfängt darin die neue Identität. Und die ist dann jenseits von weiblicher oder männlicher Geschlechtsidentität. Das ist ein neuer Ort. Oder heißt es einfach, das spielt keine Rolle mehr. Ne? Das ist, da gibt es halt beide Ausrichtungen.
Aber auch bei spielt keine Rolle mehr, dann wäre tatsächlich ein Freiraum für beide oder alle Geschlechter, da genau. das eigene, je eigene dann zu finden und auch zu leben in genau. der Gemeinschaft genau. drin.
Ja. Also es ist total spannend, sich anzugucken, wie diese Stellen weitergewirkt haben, zum Beispiel in altkirchlichen Taufritualen. Da wird das so ritualisiert, in einigen, es gibt ja sehr unterschiedliche, dass zum Beispiel Männer und Frauen, dann, ne, man fastet und so weiter und man steht dann nackt im Vorraum, bevor die Taufe geschieht und wird dann untergetaucht im Taufbecken und taucht auf und da wird im Grunde sowas, das Alte zurücklassen und dass etwas Neues geboren werden kann, stark ritualisiert und das hat natürlich auch zu tun mit diesem Sterben mit Christus, aber es hat glaube ich auch damit zu tun mit diesen neuen Identitätsbestimmungen und für mich ist gerade das so schön zu sagen, die Taufe ist ein Sakrament im Christentum. Als ein Sakrament stiftet es auch eine neue Wirklichkeit. Und in manchen dieser alten Rituale, ne, das ist ja im Katholizismus auch so, es wird einem tatsächlich ein neues Kleid angezogen. Und dann laufen die frisch Getauften, die sollen dann ein paar Tage oder bis zum nächsten Sonntag nach Ostern sozusagen probeweise in dieser Identität sich auch in der Welt bewegen. Also da ist es, das geht dann auch raus aus nur in der im Gottesdienstraum und das ist eigentlich ein sehr schönes Ritual, in dem das eingeübt wird. Ne? Also man versucht einen Freiheitsraum zu schaffen, in dem man sich auch neu selbst erleben kann. Und ein zentraler Punkt ist sicherlich für uns heute zu hören, dass diese geschlechtlichen Marker im Hinblick auf die Taufidentität absolut sekundär sind. Ja? Also in Christus oder in diesen Messias hineingetauft zu werden, das ist das Primäre, um das es geht. Und nicht darum, dass wir jetzt verstehen, dass wir Männer oder Frauen sind.
Das hat ja eigentlich ein unglaublich befreiendes Potenzial. Also das spricht jetzt irgendwie, wie verstehe ich mich eigentlich als Christ oder Christin? Da erstaunt es mich dann schon, gerade jetzt auch in rechtspopulistischen Kreisen, wo es ja auch einen Teil gibt, der sich explizit als christlich versteht, haben wir auch dasselbe Problem in Bezug auf Umgang mit Fremden. Wieso gibt es diese eklatanten Unterschiede? Also die einen können anknüpfen an das Potenzial, was bedeutet es jetzt, also quasi die Taufe, jetzt wirklich eine christliche Identität, was auch immer wieder gesucht und gefunden werden muss, aber irgendwie mit einer viel größeren Offenheit verbunden und auf der anderen Seite unglaublich rigide Vorstellungen. Das bringe ich nicht zusammen. Sie sind praktische Theologin. Wie gehen Sie damit um oder welche Antworten haben Sie, um da die Kluft wenigstens ein bisschen zu überbrücken?
Ich meine, ich glaube, wenn wir historisch zurückgucken, ne, dass wir bei vielen Themen solche Polarisierungen finden, ne, dass die christliche Tradition oder wie wir Christentum leben oder wie Menschen Christentum gelebt haben, das war immer heterogen, das war immer... Also ich würde sagen, es gibt im Christentum diesen Strang, dass es auch eine Religion der Angst ist oder eine Religion ist, die anderen Angst machen kann und gemacht hat und die in dem Sinne auch sehr unterdrückerisch gewirkt hat, und dass es den Strang gibt, dass es eine Tradition der Freiheit ist, eine Religion ist, die Freiheit stiftet und die Menschen auch befreit und auch in ihrem Lebensgefühl befreit. Und vielleicht müssen wir sagen, dass wir im Moment wieder auch hier bei uns, stärker damit konfrontiert sind, natürlich auch mit Indifferenz, das gibt es ja auch sehr viel, aber bei den Menschen, die Angst haben, dass sie sich verunsichert fühlen, dass sie sich zu dieser Religion der Angst hingezogen fühlen. Und das ist jetzt die Frage an uns, die wir sagen, ne, wir wollen aber so sozusagen diesen Ort der Freiheit beleben als Kirche, wie wir ins Gespräch kommen. Und also ich finde es, die Kirche sollte wahrscheinlich ein Ort sein, wo diese Gesprächsräume noch weiter vertieft werden. Es ist aber auch ein sehr umstrittenes Thema, ja. Aber ich finde es eigentlich richtig, weil zum Beispiel im Blick auf die AfD sind sicherlich Menschen auch noch ansprechbar oder die gehören in die Gemeinden. Und wir sollten an diesen Ängsten, an denen arbeiten, versuchen, was steckt hinter dieser Abwertung, diesem Ausgrenzungsbedürfnis, auch dem Hass. Also da müsste man dahinter kommen und nicht einfach sagen, wir grenzen euch aus. Ja? Also ich glaube, dass man selber so einen Impuls hat, ich kenne das von mir auch, dann... Ne? Auf den Demos in Deutschland ruft man dann halt Nazis raus. Also es ist sowas von, man will das von sich wegkehren und man will sich distanzieren, und das ist halt richtig. Aber also ich denke, dass es auch darum geht zu verstehen, warum Menschen so verunsichert sind und was ihnen mehr Sicherheit geben könnte. Aber ich glaube nicht, dass es das ist, was die Rechten anbieten.
Jedenfalls nicht aus dieser Perspektive. Und so wie Sie es jetzt geschildert haben, geht es ja darum, Brücken zu bauen. Kennen Sie Beispiele, wie das konkret gemacht werden kann? Oder haben Sie Ideen, wie man das konkret dann, so ein solches Gespräch dann auch in Gang bringen kann?
Also ich denke, dass es in Europa zum Beispiel verschiedene Jugendarbeitsprojekte gibt, die auch kirchlich mit unterstützt werden, wo, Und man versucht mit Jugendlichen, die ins rechtsradikale Lager gerutscht sind oder vielleicht auch die wieder raus möchten, das gibt es ja auch das Phänomen, dass man für die da ist, dass man da Räume anbietet, ja, und Alternativen zum Beispiel zu diesen rigiden Männlichkeiten, die sich da zeigen, anbietet. Andere Rollenmodelle irgendwie lebbar zeigt, die attraktiver sind. Und also ich denke, im Bereich der Jugendarbeit wäre ein Feld, was sehr wichtig ist. Und ja, vielleicht soweit erstmal. Ich denke, dass wir noch viel zu wenig Fantasie haben, das uns zu überlegen. Wir sind in unserem, ich weiß nicht, wie Sie das hier erleben, Forum für Zeitfragen. Wir sprechen zu viel mit Menschen, die unserer Meinung sind. Mhm. Also wir produzieren oder reproduzieren uns selbst in dem, wie wir eigentlich agieren sozial. Das würde ich für mich auch sagen in der Universität. Und also was bedeutet es mehr, sich in kontroverse Räume hineinzubegeben, aber auch auf eine Art und Weise, die fruchtbar ist, ne?
Ich erlebe das an meiner Arbeitsstelle, wo ich mit Leuten aus der Wirtschaft zu tun habe und einerseits dann wirklich ab und zu dann merke, ja, die haben auch ihre Vorstellungen, wie eine Theologin ist, wie sie tickt und dann erstaunt sind, wenn eine bestimmte Offenheit wirtschaftlichen Fragen gegenüber da ist und umgekehrt dann in theologischen Kreisen, wo halt auch fixe Vorstellungen sind und wo ich denke, das ist ein möglicher Weg, Brücken zu bauen und das Verständnis auf beide Seiten zu wecken.
Also ich in Berlin zum Beispiel war diese Veranstaltung AfD-Christen auf dem Kirchentag sehr umkämpft. Da gab es auch Leute, die davor standen und gesagt haben, geht da nicht rein. Wir dürfen dieser Gruppe keine Plattform bieten. Und also das ist auch zu bedenken, ne, dass sie je mehr auf Aufruhr oder Aufmerksamkeit sie bekommen können, umso mehr Zulauf werden sie bekommen. Also das sind ja auch Ängste, die sind berechtigt. Und ich habe aber da gedacht, da sprach zum Beispiel der Bischof der Berlin-Brandenburgische Kirche, Markus Dröge, der macht das wirklich, der spricht mit allen oder der ist sehr engagiert in verschiedenen Projekten in Berlin, wo Menschen sich einsetzen für Geflüchtete. Oder der hat verschiedene Kirchenasyle mit unterstützt, die erfolgreich geendet sind im letzten Jahr. Es ist sehr, sehr beeindruckend für mich. Und er sucht dieses Gespräch. Er sagt, er ist als jetzt Bischof, als ein Repräsentant der Kirche in Berlin, dass er das, er fühlt sich, glaube ich, verpflichtet, das zu machen. Und er ist aber rigoros und sehr informiert und geht sehr in die Kontroverse rein. Also ich will auch nicht so rüberkommen, dass es jetzt um so ein Einfühlen per se geht, ne? Sondern in den öffentlichen Diskursen muss man scharf sagen, man muss auch sagen, wo die Grenzen sind, wo das auch aufhört zu sagen, das und das ist noch mit dem Christsein vereinbar, ja. Und aber vielleicht in eher seelsorglichen Räumen, wenn sich das ergibt, dass Pfarrer und Pfarrerinnen oder Leute, die sich seelsorglich engagieren in den Kirchen, mit Menschen ins Gespräch kommen, die da sozusagen an den Rändern dieser Bewegung sich aufhalten, da müssen wir lernen, das besser zu verstehen, was die Ursachen dieser Verunsicherung sind. Ja.
Auf jeden Fall geht es dann nicht darum oder geht es gar nicht an, das Gespräch zu verweigern, weil man sich nicht kompromittieren will oder irgendwie sich in irgendwelcher Weise die Hände schmutzig machen, sondern sich wirklich damit auseinandersetzen und auch Position beziehen. Wir sind jetzt mitten in gesellschaftlichen Fragen gelandet. Startpunkt war ja die Frage nach Geschlecht, biblischem Verständnis. Gibt es da noch Aspekte, die jetzt im Gespräch gar nicht zu Wort kommen konnten, die jetzt aber aus Ihrer Sicht jetzt als Professorin der praktischen Theologie noch ganz wichtig wären?
Also ich denke, dass es sehr wichtig ist, dass wir mehr lernen sollten von Menschen, die in unterschiedlichen Lebensentwürfen leben oder die ihre Geschlechtlichkeit auf unterschiedliche Weise leben. Und dass wir da auch in der praktischen Theologie, jetzt im wissenschaftlichen Bereich, zu wenig forschen. Und dass wir im Alltag zu wenig sozusagen uns öffnen für Diversität. Das denke ich, das wird eine Frage bleiben für Kirchengemeinden. Wie werden wir fähig, uns wirklich mehr auf Vielfalt einzulassen? Was brauchen wir dafür? Ich denke, das ist notwendig. Und zum Beispiel, wer weiß schon was darüber, wie es Eltern geht, deren Kinder jetzt dann diesen Stempel intersexuell bekommen und die dann unter Druck gesetzt werden, bei ihren Neugeborenen oder in den ersten 2, 3 Jahren geschlechtsvereindeutigende Operationen vornehmen zu lassen. Und die dann merken, dass ihre Kinder, wenn sie dann 12, 13, 14 sind, so davon verwundet sind, ja, dass sie suizidal werden. Diese Themen, diese Schicksale, das spielt, glaube ich, in Kirchengemeinden kaum eine Rolle. Die Menschen sitzen vielleicht bei uns in den Gottesdiensten und wir wissen das nicht. Transgender-Menschen werden sich in hohem Maße wahrscheinlich nicht von Kirchengemeinden angezogen fühlen, weil diese Angst da ist, sozusagen ausgegrenzt zu werden. Es gibt in den reformierten Kirchen auch hier jetzt zum Beispiel im Aargau habe ich gerade gelernt, hat gerade ein Student eine Masterarbeit darüber geschrieben, die sogenannten Formulare für gleichgeschlechtliche Paare sind, es gibt die Möglichkeit, sich segnen zu lassen, aber es gibt auch immer die Möglichkeit, dass die Kirchpflege einen Widerspruch einlegen kann dazu und dass, wenn man jetzt mal Paare fragt, gleichgeschlechtliche Paare, wollt ihr euch eigentlich segnen lassen? Da würden doch einige sagen, wenn ich da durchlaufen muss, also sozusagen nochmal vielleicht dieses Veto da in Kauf zu nehmen, dann lieber nicht. Also dass es doch Paare gibt, die sagen, das ist immer noch ein halbherziges Angebot der Kirche. Weil man würde sich mit so einem Ritual, wenn man sich damit in die Öffentlichkeit begibt, möchte man auch wirklich voll unterstützt und empfangen werden. Ja? Und das ist die reformierte Kirche, auch sendet da auch noch gemischte Signale aus. Das ist nicht sehr gastfreundlich. So.
Das sind jetzt oder waren 3 Beispiele jetzt in Bezug auf Vielfältigkeit, also jetzt intersexuell, transgender Menschen oder gleichgeschlechtlich liebende Menschen. Für mich ist eigentlich noch grundlegend die Frage, ob wir Vielfalt nicht auch bewusster überhaupt auf was jetzt numerisch das größte Phänomen ist, dass jetzt Menschen, die sich als Frauen oder Männer verstehen und die heterosexuell orientiert sind, ob wir da nicht auch besser hinschauen müssten und dann die Vielfältigkeit und die Unterschiedlichkeiten entdecken und dass das vielleicht dann auch befreiender sein könnte, die anderen oder was noch als andere Vielfältigkeit jetzt noch wahrgenommen wird, dann auch wirklich wertzuschätzen.
Ja, auf alle Fälle, das würde ich, natürlich kommt das auch dazu, ne? Dass diese Frage, wie man sozusagen in heterosexuellen Beziehungen Beziehungen gestalten kann, wie man sich da selber erleben kann, dass wir das auch diskutieren müssen. Und ob Frauen und Männer wo sie sich eigentlich in ihrem im Freiheitsraum, den sie sich wünschen, eingeengt fühlen, dass wir das auch besser verstehen müssen. Und dieses Gefühl, also was mir jetzt in dem halben Jahr, seitdem ich hier bin, halt wirklich entgegenkommt, zum Beispiel von Frauen, die diese Frage stellen, bin ich eine Rabenmutter? Das habe ich wirklich schon länger so nicht mehr mitbekommen. Das kommt mir hier sehr entgegen, ne? Also dieses, wie wird Mutterschaft oder Elternschaft gestaltet mit Kindern und im Hinblick aufs Erwerbsleben in einer Art und Weise, die gut für alle ist, die nicht belastend ist und immer wieder schlechtes Gewissen hervorruft, etc. Also was sind da die Bilder des Zusammenlebens, die wir noch fördern könnten und die Strukturen des Zusammenlebens? Das sind Fragen, die natürlich weiter eine Rolle spielen.
Den Schatz heben, indem wir hinschauen und sehen, wie unterschiedlich das gelebt wird und wie auch Menschen darum ringen und vielleicht auch sogar in einer gewissen Weise Erfüllung finden können und dass wir dann einen entspannteren Zugang zu Vielfalt dann auch emotional finden könnten.
Genau, und wenn wir, ich glaube, zu dem Freiheitsraum gehört auch ein Realitätsgewinn oder ein Realitätsbewusstsein, dass in diesem Ringen auch wieder neue Belastungen entstehen, ja, oder neue Frustrationen, das Gefühl zu scheitern, das Gefühl nicht zu genügen und dass wir wegkommen von so einem, wie soll ich sagen, idealgesteuertem Denken über Geschlechter. Verhältnisse hin zu einem realistischeren und einem ehrlicheren Austausch darüber. Wenn die Kirche dafür ein Ort sein könnte, das wäre toll. Und dass Dinge sozusagen zwiespältig sein können, Erfahrungen auch zwiespältig sein können, dass man dem Raum gibt. Ja? Und da ist vielleicht auch der frühe Feminismus zu eindeutig manchmal gewesen. Zu normativ in die eine Richtung. Und das ist heutzutage, es muss sich heutzutage auch weiterentwickeln. Ja, das, ja, so Punkt.
Das ist doch ein schönes Schlusswort. Kirche als Raum, wo Vorläufiges zur Sprache gebracht werden kann, auch irgendwie vielleicht sogar vor Gott gebracht werden kann. Da bleibt viel Raum für die Gestaltung der Zukunft. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich, Frau Bierer, für das Gespräch.
Bitteschön.